Im 7. Buche seiner Republik schildert Plato das Leben von Höhlenbewohnern, die in Fesseln geschlagen, immerwährend die Hinterwand ihrer Höhle anschauen müssen. Am Ausgang der Höhle brennt ein Feuer. Zwischen diesem und ihnen werden allerhand Gegenstände hin und her getragen, so dass deren Schatten an der Wand sichtbar werden, auf die jene hinsehen. Bisweilen redet einer von den Trägern der Dinge, seine Worte schallen zurück und scheinen von den Schatten selbst zu kommen. Darin besteht die ganze Welt der armen Gefesselten, sich bewegende, tönende Schattengestalten. Solche Höhlenmenschen nun sind wir selbst, wir, die wir leben in der Welt der Sinnendinge, gänzlich befangen in dem, was sie uns als Wirklichkeit bieten, als Wirklichkeit vortäuschen. Doch wem es gelingt, sich zu besinnen auf das Göttliche in ihm, wer aufzusteigen vermag zu den Ideen, den Wesenheiten alles Seins, dem lösen sich die Fesseln, der wird frei von der Welt der Schatten, der schaut die Wahrheit. Der Seele Auge ist erwacht und sieht nun wieder, was es geschaut, bevor es an den Körper gebannt und durch ihn getrübt und in Dämmer versenkt war. Ewig ohne Anfang und ohne Ende ist das Göttliche in uns. Der Seele Erdensein ist nur eine Episode, ein kurzes Erleben, eine Dämpfung ihres wesenhaften Seins, eine Befleckung durch die lastende Materie. In Plato verschiebt sich zum ersten Mal voll bewusst der Schwerpunkt europäischen Philosophierens über den Wert der Lebensgüter. Die Welt des Werdens, wie der Alltag sie unseren Sinnen bietet, ist Wesen und seelenloser, nichtiger Schein. Wie willst du das Wahrhafte erfassen, so erhebe dich durch die Kontemplation des intuitiven, schauenden Denkens ins Reich des Unsichtbaren, in die Sphäre der ewigen Ideen. Wer dahin sich aufzuschwingen vermag, der wird gewahr der Seelenheimat und wird kein Gefallen mehr finden am Dasein der Vergänglichkeit. Nichts mehr wird er wissen wollen von Erdengeschäften, und wären es die eines Königs selbst. Wünscht der Staat, solche Auserlesene zu Regenten zu haben, so muss er sie zwingen zur Übernahme der Staatsgeschäfte, wofern sie nicht aus Erkenntlichkeit für die Erziehung und Muse, die sie ihm danken, die Leitung freiwillig für kurze Zeit übernehmen wollen. So wird der Seele eine ganz neue Würde zuteil. Sie ist göttlichen Ursprungs, ist ein überweltliches, das mit dem Erdenleben keineswegs gegeben und erledigt, in dessen Grenzen ganz und gar nicht beschlossen ist. Über Geburt und Tod hinaus dehnt sich in die Unendlichkeit der Seele sein. Geburt ist nicht ihr Anfang, Tod nicht ihr Ende. Das Erleben der Eingeweihten in die Mysterien wird bei Plato Gegenstand der philosophischen Betrachtung, dialektischer Schlussfolgerung in erhabenstem Ausdruck der Sprache. Aber Platos Philosophieren ist beileibe kein kühles Raisonnement, keine gelehrte Reflexion. Er ist selber ein Schauender, ein Hellsinniger, einer, der etwas erfahren hat von dem göttlichen Wahnsinn, welcher besser ist als alle nüchterne Besonnenheit. Einer, der im Timaeus bezeugt, nicht als Verständiger wäre der Mensch der gotterfüllten Sehergabe teilhaftig, sondern erst, wenn er, sei es im Schlafe, des Gebrauchs der Vernunft ledig, sei es durch Krankheit oder irgendeine Begeisterung seiner nicht mächtig ist. Von Plato rührt her das Wort vom Leibe als den Fesseln der Seele, von denen diese sich losmachen muss, will sie etwas rein erkennen, das gestaltlose Wesen der Dinge erfahren, ungetrübt von Auge und Ohr, kurz vom ganzen Leibe, der nur die Seele stört und sie nicht die Wahrheit und Einsicht erlangen lässt, wenn er mit dabei ist. Darum, erst wenn unsere Seele im Tode sich getrennt hat vom Leibe, werden wir haben, was wir begehren und als Gegenstand unserer Liebe bezeichnen, die Weisheit. Deshalb trachten die richtig Philosophierenden danach zu sterben, und der Tod ist ihnen unter allen Menschen am wenigsten furchtbar. Phaidon. Der erste enthusiastische Vertreter der Idee der persönlichen Unsterblichkeit unter den Philosophen Griechenlands ist Plato.